Es ist nun ziemlich genau ein Jahr her, als ich das letzte Mal hier war. Ich war leider verhindert, dazwischen zu kommen, aber ich freue mich nun, in eurer Mitte wieder zu sein. Und ich möchte als erstes auch Grüße von unserer Gemeinde weitergeben an euch. Und es freut mich, dass wir im Geiste verbunden sein dürfen. Und ich hoffe, dass Gott uns auch heute gemeinsam segnen kann und zu uns reden kann durch sein Wort. Ich möchte uns heute den Brief an die Gemeinde zu Sardes lesen. Kennt ihr den Brief? Mit Sicherheit. Den finden wir in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3 und hier lesen wir Vers 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich weiß deine Werke, denn du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden vor Gott. So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und halte es und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Du hast wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich war ziemlich erschüttert, als ich diesen Brief gelesen habe. Vor allem den ersten Vers. Was für ein erschreckendes Zeugnis. Du hast den Namen, sagt Jesus, dass du lebst, aber du bist tot. Das war das ausschlaggebende Merkmal dieser Gemeinde. Du hast den Schein, aber da ist kein Sein. Die Menschen sprechen von dir als von einer lebendigen Gemeinde. So kommst du nach außen rüber. Aber innerlich bist du tot. Ich habe mir so vorgestellt im Geiste, was mögen die Menschen dieser Gemeinde gedacht haben, als sie den Brief bekommen haben und den aufgemacht haben und gelesen haben. Johannes hatte ja den klaren Auftrag, wenn wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 11 lesen, da heißt es so, Jesus sagt zu ihm, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den sieben Gemeinden in Asien, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes. Und Johannes hat es mit Sicherheit auch gemacht. Er sandte den Brief nach Sardes. Jetzt schlagen Sie den Brief auf und lesen. Dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wie mögen die Menschen reagiert haben? Ich denke, dass die meisten schockiert waren im ersten Moment und sich gefragt haben, spricht er wirklich von uns? Ist das unser Zeugnis? Wir leben doch. Wir tun dies und das und jenes. Und wir beten gemeinsam und wir singen und wir missionieren vielleicht auch. Und warum sind wir tot? Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht ist so mancher auch innerlich in sich gegangen und hat gesagt, Herr, wenn das wirklich so ist, mache mich lebendig, heile mich. Und andere haben abgewinkt. Das geht uns nichts an. Das muss ein Fehler sein, das kann gar nicht sein. Aber wie auch immer die Menschen damals reagiert haben, Jesus sagt zu Beginn, ich weiß deine Werke. Und habt ihr darauf geachtet? Jesus beginnt mit diesen Worten die Briefe zu jeder Gemeinde. Ich weiß deine Werke. Oh, er wusste Bescheid. Er wusste, wie es um die Gemeinden steht. Und er sagte ihnen die volle Wahrheit. Und nur durch das Anerkennen dieser Wahrheit konnten die Gemeinden geheilt werden. Ob Jesus wohl auch heute seinen Brief an uns so verfassen würde? Ich weiß deine Werke. Mit Sicherheit. Jesus weiß auch unsere Werke. Und wir wissen nicht, es ist uns nicht weitergegeben, nicht überliefert, ob die Gemeinde zu Sardes damals Buße tat, wie der Herr Jesus sie aufgefordert hat oder nicht. Wir wissen aber, dass die Stadt heute in der Form nicht mehr existiert. Sardes war einst eine bedeutende Handelsstadt, die an einer wichtigen Verkehrsader lag, wo viel Betrieb war, wo viel ein- und ausgegangen worden ist. Und sie war auch gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz Lydien. Und große Gewerbezweige wie Schmuck und Farb- und Textilgewerbe haben damals die Stadt sehr reich gemacht. Es war eine wohlhabende Stadt. Von dieser so bedeutenden Stadt ist heute nur ein kleines Dörflein übrig geblieben. Und die Archäologen haben neben den Resten eines Tempels auch die Ruinen einer christlichen Kirche freigelegt in dieser Stadt. Also es war dort einmal eine Gemeinde, aber sie ist schon lange nicht mehr. Sie ist nun gänzlich tot. Aber wisst ihr, als ich den Brief so las, habe ich gefunden, dass der Brief uns auch etwas Hoffnung gibt. Er gibt uns Hoffnung. Denn in der Gemeinde waren nicht nur geistlich tote Menschen, sondern Jesus hebt den Zustand der gesamten Gemeinde hervor und zeigt uns diesen Zustand. Und wenn wir genau darauf achten, dann erkennen wir einen dreifachen geistlichen Stand. Einen dreifachen geistlichen Stand. Erstens, das sind die geistlich Toten, die in der Gemeinde waren, die den Namen hatten, aber geistlich tot waren. Der zweite geistliche Stand wird uns im zweiten Vers erläutert. Da heißt es, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Da waren Menschen, die waren noch nicht tot, aber die waren geistlich krank. Die waren nahe daran zu sterben. Und dann waren da in der Gemeinde noch eine Gruppe von Menschen. Und die finden wir im vierten Vers, da heißt es so, du hast wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir wandeln, denn sie sind es wert. Da waren die geistlich gesunden Menschen, die waren auch noch da. Auch wenn es in dieser Gemeinde so war, dass es nur wenige waren. Aber wir erkennen diesen dreifachen geistlichen Stand. Und ich habe mich gefragt, lässt sich dieser Stand nicht auch heute auf unsere Gemeinden anwenden? Wahrscheinlich auf jede Gemeinde. In jeder Gemeinde gibt es leider die geistlich toten Menschen. In jeder Gemeinde gibt es leider auch die, die geistlich schwach sind, die krank sind, die nahe daran sind zu sterben. Und ich hoffe, es gibt auch in jeder Gemeinde die Menschen, die geistlich gesund sind, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und ich hoffe, die Anzahl dieser Menschen überwiegt in unseren Gemeinden. Denn sonst stellt uns Jesus das gleiche Zeugnis aus. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ich möchte heute mit der Hilfe Gottes diesen dreifachen geistlichen Stand uns ein wenig näher bringen. Und so gliedert sich auch die Predigt in diese drei Punkte. Wir beginnen mit den geistlich toten Menschen. Und ich möchte das so gestalten, dass ich zuerst eine Beschreibung von diesem geistlichen Zustand mache. Und danach wollen wir die Ursache für diesen geistlichen Zustand betrachten. Und danach die Folgen dieses geistlichen Zustandes und zum Schluss auch die Heilung. Die geistlich toten Menschen, das sind Menschen, die von Gott getrennt sind. Wir lesen, dass uns der Apostel Paulus das ganz klar sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 4 und 5, dieses bekannte Wort, Epheser 2, Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, da wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Auch uns, da wir tot waren in Sünden. Also es gibt den geistlich toten Zustand vor Gott, auch wenn der Mensch am Leibe lebt. Und in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, da sagte doch Jesus von dem Vater, als der Sohn wiederkam, was sagte der Vater über den Sohn? Richtig, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Die geistlich toten Menschen, das sind Menschen, die einfach keine lebendige Beziehung und Verbindung mit Jesus Christus haben. Und es kann so bei diesen Menschen sein, dass sie entweder noch nie diese Verbindung mit Jesus hatten oder sie verloren haben. Und es kann so bei diesen Menschen sein, dass diese Menschen entweder noch nie in einem Gottesdienst waren oder Sonntag für Sonntag in den Gottesdiensten sind und Gottes Wort hören. Und es kann so bei diesen Menschen sein, dass sie entweder sehr moralisch leben, sehr gut oder tief sündig. Und zum Schluss kann es bei diesen Menschen so sein, dass sie entweder genau wissen, dass sie kein geistliches Leben besitzen, oder dass sie meinen zu leben, wie Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Ja, es kann sogar so weit gehen, dass diese Menschen in den Gemeinden singen, vielleicht beten sie sogar, Vielleicht arbeiten sie sogar hier und da mit. Und sie tragen den Namen, dass sie Kinder Gottes sind. Aber in Wirklichkeit ist kein Leben drin. Sie scheinen Leben zu haben, aber in Wirklichkeit sind sie tot. Ich habe mal so ein interessantes Beispiel gelesen, wie einer erzählt, dass er auf der Insel Malta war und dort ein Kloster besuchte, in welchem er einen merkwürdigen Anblick hatte. Da gab es nämlich eine Halle in diesem Kloster, die bestand aus Felsen. Und in der Halle standen ringsherum Mönche. Sie standen gerade aufgerichtet, aber schweigend und starr blickten sie vor sich hin. Und sie machten den Eindruck, lebendiger Menschen zu sein. Und im Dunkeln schienen ihre Augen zu leuchten. Aber als man näher herantrat, entdeckte man mit Schaudern, dass es Leichname war. Diese Felsen in dieser Halle hatten die Eigenschaft, die Leichname vor der Verwesung zu schützen und sogar so ein Aussehen den Leichnamen zu geben, als ob sie lebten. Und dann, als er näher herantrat und ein bisschen das besah, sah er, dass jeder Leichnam mit einem Ring an die Wand angekettet war und deswegen gerade aufgerichtet stehen konnte. Das waren die lebendig scheinenden Toten. Solche Menschen gibt es auch in der Gemeinde. Wie schade und wie traurig. Was ist die Ursache für diesen Zustand, den geistlich toten Zustand? Wisst ihr, das Ziel des Widersachers Gottes, des Teufels, ist ja, jeden einzelnen Menschen in diesen Zustand zu bringen und zu versetzen. Und die Menschen, die in dem Zustand sind, sie darin auch zu behalten. Und wie erreicht er dieses Ziel? Er benutzt verschiedene Methoden dafür, aber im Grunde gibt es nur eine richtige Ursache. Etwas, was vor Gott ein Greuel ist. Etwas, das uns von Gott trennt. Und das ist die Sünde. Das ist die Sünde. Und da ist es vollkommen gleichgültig, ob die Sünde riesengroß ist oder klein und im Verborgenen geschehen. Und deswegen ist es möglich, dass man den Namen trägt, aber in Wirklichkeit von Gott getrennt ist. Weil vor Gott Sünde, Sünde bleibt. Und das trennt von Gott. Sünde entsteht, wenn wir ungehorsam sind gegen Gottes Willen, gegen Gottes Gebote. Wenn wir mit Absicht gegen besseres Wissen handeln. Wir wissen, dass es Gott nicht wohlgefällig ist. Wir wissen, dass es Sünde ist. Und wir tun trotzdem danach. Und die Folge ist das Getrenntsein von Gott. Und wenn wir von Gott getrennt sind, dann sind wir automatisch gebunden an etwas anderes, an den Teufel. Ob wir jetzt große Laster haben, die öffentlich sichtbar sind, oder ob es Sünden im Verborgenen sind. Wisst ihr, der Apostel Paulus, der sagt es auch so schön im Römerbrief, Kapitel 6, einen Vers möchte ich lesen wobei das ganze Kapitel eigentlich darum handelt und das unterstreicht. Römer Kapitel 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebt zum Gehorsam, dessen Knechte seid ihr, dem ihr gehorcht, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wem ihr euch als Knechte hingebt, dessen Knechte seid ihr. Und da gibt es keinen Mittelstand. Die Folge davon, wie gesagt, ist das Getrenntsein von Gott. Und es kann sein, dass man noch den christlichen Namen trägt. Und meistens ist es so, dass man dann ein Hindernis und ein Unsegen wird. Wie schade. Der Name wird früher oder später verklingen und es bleibt der ewige Tod. Das ist die Schlussfolge. Paulus sagt im gleichen Kapitel weiter in Vers 23, denn der Tod ist der Sünde Sold. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Der Tod ist der Sünde Sold. Und wisst ihr, da gibt es auch nur eine Heilung. Nur durch Jesus Christus können wir da auch von diesem Zustand befreit und wirklich geheilt werden. Jesus sagte an die Gemeinde zu Sardes, was sie tun sollen. So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und halte es und tue Buße. Das bedeutet, wir beugen sich vor Gott. Wir tun Buße. Wir bekehren uns. Wir erleben wirklich eine Wiedergeburt. Wir erleben durch Jesus Christus die Auferstehung zum geistlichen Leben. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Petrus es einmal so klar gesagt und verkündigt hat, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, darin wir selig werden sollen. Und das ist der Name Jesus. Wie viele Menschen lehnen diesen Namen ab? Wie viele Menschen können sich noch vorstellen, Gott, ja, vielleicht, irgendein Wesen, das höher ist als wir. Bestimmt gibt es da etwas. Ach, wie oft habe ich mit Menschen schon gesprochen. Naja, irgendwas wird da wohl sein. Es liegt in jedem Menschen drin. Aber Jesus, mit dem können wir nichts anfangen. Und so ging es auch einem vornehmen Staatsmann, der einmal ernstlich krank geworden ist. Und er kam in ein Krankenhaus und er war so krank, dass er zu sterben drohte. Und dann ließ er den Hofprediger rufen und sagte zu ihm, wissen Sie, ich bin ernstlich krank, ich habe Angst, dass ich sterben könnte. Können Sie mir etwas Erbauliches sagen, etwas Tröstendes? Aber nur unter einer Bedingung. Sagen Sie mir nichts von Jesus. Und dann sagte der Prediger, nun, schade, dass Sie mir das sagen, denn eigentlich würde ich mit Jesus beginnen. Aber indes gibt es ja viele andere Dinge, wovon wir noch sprechen können. Darf ich Ihnen etwas von Gott erzählen? Oh ja, von Gott, ja. Vor Gott hatte ich Hochachtung von meiner Jugend auf. Alles in Ordnung mit Gott. Und dann sprach der Prediger zu ihm von der Liebe Gottes. Und wie Gott die Menschen geliebt hat. Und wie er sie geschaffen hat in Liebe. Und wie er für sie sorgt. Und wie er sie segnet. Und es tat diesem Mann, diesem kranken Mann, so gut auf der Seele. Das hat ihm so gefallen, das hat ihn erbaut, das hat ihn getröstet. So sehr, dass er den Prediger bat, komm doch morgen bitte wieder. Nun gut, der Prediger kam wieder. Und dann erzählte er ihm alles von Gottes Allmacht und Weisheit. Wie Gott die Welt geschaffen hat durch sein Allmachtswort. Wie weise er alles eingerichtet hat. Und das hat ihm auch so gut gefallen. Und er bat ihn wiederzukommen. Und beim dritten Mal, da erzählte der Prediger ihm von Gottes Allwissenheit. Ich weiß deine Werke. Nun, das war schon etwas ernster. Und ja, aber immer noch so in Ordnung, okay. Und als der Prediger dann beim vierten Mal kam, dann erzählte er dem Kranken von Gottes Heiligkeit. Welch ein reines und heiliges Wesen Gott sei. Und wie Gott nur vom Heiligen umgeben ist. Und wie Gott jegliche Art und Form der Sünde hasst, weil es unheilig ist. Und beim fünften Besuch, da erzählte er ihm von Gottes Gerechtigkeit. Und dass Gott um seiner Gerechtigkeit willen, trotz seiner Liebe, jede Sünde bestrafen wird und muss, weil er vollkommen gerecht ist. Und da rief der Kranke irgendwann aus, mir ist Angst und Bange, ich gehe verloren, wenn das so ist. Aber der Prediger ging fort und um das Sündengefühl bei diesen Menschen zu stärken, kam er am nächsten Tag nicht. Aber der Kranke, der ließ ihn vorzeitig rufen und er sagte ihm, ich kann nicht mehr. Es kommt mir vor, als ob ich jetzt schon im Vorhof der Hölle bin. Wissen Sie denn nichts, womit ich wieder Ruhe finde? Und dann sagte der Prediger zu ihm, gar nichts weiß ich mehr für Sie. Gar nichts. Als dass Gott zwar gnädig ist, aber auch allwissend, heilig und gerecht. Wohl wüsste ich noch etwas für Sie, aber davon wollen Sie nichts hören. Und dann rief der Kranke aus, aber dann sagen Sie mir doch, sagen Sie es mir, sagen Sie es mir. Und der Prediger sagte ihm, nur wenn ich Ihnen den Namen Jesus nennen darf. Und natürlich war er dann so einverstanden, weil er jetzt reif geworden ist für den Namen Jesus. Und nun verkündigte er, der Prediger ihm mit Kraft und Freudigkeit die frohe Botschaft, dass der bisher von ihm so verachtete Jesus sein Herr und Meister ist, dass er für ihn ans Kreuz gegangen ist, dass er für ihn alles getan hat. Und dass in ihm Heil und Erlösung und Heilung ist. Und dass auch er, dieser tief gefallene Sünder, der nichts von Jesus hören will und kann, zu ihm kommen darf und die Gnade Gottes durch Jesus Christus erleben darf. Und er fand den Frieden und ist im Frieden mit Gott gestorben. Es ist Heilung da für diejenigen, die getrennt sind von Gott. In Jesus Christus. Aber lasst uns zu der zweiten Gruppe kommen, zu dem zweiten geistlichen Stand, der uns hier erwähnt wird. Jesus sagt da, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Und hier möchte ich den gleichen Aufbau benutzen. Beschreibung, Ursache, Folge und Heilung. Die Beschreibung für diese Menschen ist die. Diese Menschen haben einmal Gott gesucht und gefunden. Sie sind heil geworden durch Jesus Christus. Sie haben Leben aus Gott bekommen. Sie wollen Gott dienen. Oft ist es so, dass sie den Herrn Jesus wirklich sehr lieben. Aber diese Menschen werden auf ihrem geistlichen Weg immer wieder zurückgeworfen. Immer wieder zurückgeworfen. Sie befinden sich zwischen geistlichem Leben und Tod. Und wenn wir Menschen uns dazwischen befinden, wie nennen wir diesen Zustand? Wir nennen diese Menschen krank. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Es ist ein kranker geistlicher Zustand. Es gibt geistliche Krankheiten, die uns am Gott dienen hindern, die uns zurückwerfen, die uns schwach machen, die uns nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich möchte nur ein paar nennen, diese geistlichen Krankheiten, und die kennen wir mit Sicherheit auch. Es sind zum Beispiel Anklagen. Viele Menschen leiden unter Anklagen. Zweifel. Sie kommen nicht zu der Überzeugung, zu der Heilsgewissheit. Und immer wieder plagen irgendwelche Zweifel sie. Es kann irgendeine Form von Entmutigung sein. Niedergeschlagenheit, Verzweiflung. Niedergedrücktheit. Es kann aber auch Weltliebe sein. Oder irgendeine Form von Gleichgültigkeit. Es macht innerlich krank. Es raubt die Freude, es raubt den Frieden, es raubt die Heilsgewissheit. Und die Menschen sind weder in der Welt, noch sind sie wirklich bei Gott. Diese Menschen, sie drohen zu sterben. Es ist ein wirklich ernster Zustand. Kommen wir zu den Ursachen. Es gibt gewiss mehr Ursachen, aber ich möchte zwei zentrale Gründe nennen für diesen Zustand. Ich glaube, dass diese zwei Gründe in irgendeiner Form immer eine Rolle spielen, wenn Menschen geistlich krank sind. Zum einen ist es die Vernachlässigung des geistlichen Lebens, die dazu führt, geistlich krank zu werden. Die Pflege unseres geistlichen Lebens, die da geschieht durch das Gebet, durch das Bibellesen, durch Gottes Wort, die Erbauung durch Gottes Wort, durch die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Paulus sagte einmal an die Kolosser so ein Wort, vielleicht lesen wir uns das, Kolosser Kapitel 3, Vers 1 und 2. Da sagt er so: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und schaut mal, immer da, wo wir nicht mehr suchen und trachten nach dem, was droben ist, da kommt Unwachsamkeit in unser Leben hinein. Man macht einfach mehr Fehler. Und dann schleichen sich solche Krankheiten hinein, wie Anklagen, Zweifel, Entmutigungen. Die Seele wird schwach und krank, weil die Ausrichtung nicht mehr die gleiche ist. Und eine andere Auswirkung, die ich schon erwähnt habe, von der Vernachlässigung des geistlichen Lebens, ist, dass man mehr Interesse an den Dingen dieser Welt gewinnt, als an dem, was droben ist. Gott sagte einmal im alten Bund, ich meine durch Jeremia, sie machen sich löcherne Brunnen, anstatt zu der Quelle des Lebens zu kommen, dann sind sie an diesen falschen Brunnen dran und trinken schmutziges Wasser. Und was passiert dann? Dann wird man krank. Und es entsteht mehr Interesse an den Dingen der Welt und es schleicht sich eine gewisse Gleichgültigkeit hinein. Die erste Ursache. Und die zweite Ursache, die sein kann, dass man am Gottdienen entmutigt wird durch den Einfluss von anderen Menschen. Das kann auch passieren. Manchmal sogar durch den Einfluss von Menschen aus der Gemeinde. Wie viel können Menschen anrichten durch ihr Gerede? Wie viel kann man kaputt machen, wenn man andere richtet, wenn man andere in den Schmutz zieht? Und eine Seele, die sensibler ist, die wird entmutigt, komplett entmutigt und wird innerlich krank. Wenn wir einander beleidigen, wenn Streit vielleicht irgendwo ist, wenn Unfrieden zwischen Menschen entsteht. Ich weiß, als junger Mensch, als ganz junger Mensch, hat es mich damals sehr entmutigt, wenn ich mit anderen Kollegen und Schulkameraden zusammen war und sie so überzeugend für die damaligen Verhältnisse, für mich als 16, 17, 18-Jähriger, so überzeugend davon sprechen konnten, dass es Gott nicht gibt. Dass es lauter Beweise gibt dafür, dass es Gott nicht gibt. Dass das alles Quatsch ist. Und ich verstand innerlich, das ist nicht so, aber es hat mich in irgendeiner Form runtergezogen. Durch den Einfluss von Menschen. Menschen können die zweite Ursache sein, um zu einem geistlich kranken Zustand zu führen. Lasst uns die Folge betrachten. Die Folge dieses kranken Zustandes ist, dass je länger wir in diesem Zustand verharren, desto näher kommt der geistliche Tod. Eine ganz natürliche Folge von Krankheiten. Je länger wir in den Zustand verharren, desto näher der geistliche Tod. Und leider ist es oft so, dass diese Menschen, wenn sie keine Hilfe suchen und finden, dass sie dann ein Hindernis und ein Unsegen werden für andere, weil die Seele nicht gesund ist. Vielen Menschen geht es dann so, dass sie sich zu wenig geliebt und geachtet fühlen, weil sie nicht mehr an der Liebe Gottes, an der Quelle der Liebe sitzen. Da fühlen sie sich zu wenig geliebt und beachtet. Das Ich steht oft an der ersten Stelle und ganz, ganz vorne. Und oft ist es so, sie versuchen, das Ihre und Ihre Meinung durchzusetzen. Auch wenn alle dagegen sprechen, aber weil sie es ja sind. Sie schauen sehr oft auf sich selbst. Und jemand sagte dann so, der Mensch, der ständig auf sich blickt, bekommt meistens einen seltsam aufgeblasenen Eindruck von seiner eigenen Größe und Wichtigkeit. Der Mensch, der ständig auf sich blickt, bekommt meistens diesen seltsam aufgeblasenen Eindruck von seiner eigenen Größe und Wichtigkeit. Das ist nicht gesund. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Menschen. Wenn sie geistlich krank werden, dann werden sie eher verschlossen, sie ziehen sich zurück. Sie lassen es sich vielleicht gar nicht anmerken, dass sie geistlich krank sind. Sie leiden einfach im Stillen. Sie leiden im Stillen. Das sind Entmutigungen an der Tagesordnung. Da herrschen Gedanken des Aufgebens. Die Heilung. Auch diese Menschen kann nur einer heilen, und das ist Jesus Christus. Er kann die Wunden verbinden, die der Feind geschlagen hat. Er kann die Seelen aufrichten, er kann wieder ermutigen, er kann wieder einsetzen. Er kann. Wir haben in der Einleitung gelesen von Petrus. Wie war es mit Petrus? Ich finde, das ist eine der ermutigendsten Geschichten in der Bibel. Die Geschichte von Petrus. Und wie schön, dass die Bibel so ehrlich ist und so geradeaus, dass sie uns das wiedergibt. Ach, was war doch Petrus geschlagen und entmutigt nach dem größten Fehler, ja nach der größten Sünde seines Lebens. Wir lesen, er weinte bitterlich. Und wisst ihr, was Petrus mit Sicherheit gedacht hat? Er hat gedacht, das wird nie wieder gut, nie wieder. Der Herr Jesus ist tot und ich lebe weiter mit dieser Schuld. In der entscheidenden Stunde versagt zu haben. Doch Jesus ist nicht tot. Und er ist auch heute nicht tot. Und wie ist Jesus? Er kommt zu seinen Jüngern, die wieder gegangen sind fischen, deren gar nichts Gutes mehr glauben. Wir gehen wieder fischen, kommt. Und Petrus ist der Anführer. Ja, es geht nicht mehr. Wir gehen zurück zu unserem Beruf. Das konnten wir wenigstens, das haben wir beherrscht. Und was passiert den Jüngern? Sie gehen zurück, sie fischen die ganze Nacht und sie fangen kein einziges Fischlein. Berufserfahrene Fischer. Eine Nacht umsonst gearbeitet, müde und kaputt, sehen sie im Morgengrauen, da steht jemand am Ufer. Und dann sagt Johannes, es ist der Herr. Petrus, er hält es nicht aus. Er schwimmt raus zu seinem Herrn. Er schwimmt zu ihm. Und dann gibt Jesus ihnen zu essen. Und dann führt er mit Petrus ein denkwürdiges Gespräch. Das hat Petrus in seinem Leben nie vergessen. In seinem Leben nie. Hast du mich lieb? Herr, du weißt es, ich hab dich lieb. Ach, der Herr Jesus, er liebte Petrus. Er liebte Petrus trotz seiner Sünde. Trotz dieser Verleugnung, denn er sah tiefer, er sah in sein Herz. Er sah, da ist das Verlangen, da ist der Wunsch. Ich will Jesus dienen, ich liebe ihn doch. Und dieses Verlangen, dieser Wunsch steckt bei vielen Menschen, die geistlich krank sind. Ich will ihm doch dienen, aber es klappt nicht. Jesus sagte zu Petrus, zum Schluss, folge mir nach. Und ich möchte jeden, der an irgendeiner geistlichen Krankheit leidet, heute Morgen ermutigen, folge ihm nach. Gebe niemals auf. Niemals. Niemals. Gebe niemals auf. Lege nicht die Hände in den Schoß und sag nicht, es lohnt sich nicht. Und sag nicht, ich kann das nicht. Du kannst es auch nicht. Du kannst es nicht allein. Aber suche Jesus bis zum völligen Sieg. Wir sind so oft dem Menschen ähnlich, den Bunyan in seiner Pilgerreise beschreibt. Da sieht Christ einen Mann, der nur nach unten schauen kann, mit einer Kehrichthake in der Hand. Und über seinem Haupt, da steht einer mit einer himmlischen Krone und bietet ihm die Krone für seine Kehrichthake an. Aber der Mann, er sieht nicht hoch. Er schaut nur nach unten. Und er wühlt unten rum und schart sich die ganzen Strohhalme, das Holz und den Staub des Fußbodens zusammen. Mit der Kehrichthake. Ich finde, das ist so ein schönes Bild für das, was wir Menschen manchmal tun, wenn wir entmutigt sind. Wir schauen nur nach unten. Wir haben die Kehrichthake des Unglaubens in der Hand und scharen rum in unseren Zweifeln, in unseren Anklagen, in unserer Entmutigung, in unserem Zu-Kurz-Kommen. Aber schau nach oben. Da ist Jesus, der für uns den völligen Sieg erkämpft hat, der durch tiefste Leiden gegangen ist, der uns alle Verheißungen gibt. Paulus sagt, alle Verheißungen Gottes sind ja in wem? In Jesus und sind Amen in Jesus. Oh, ich wünsche, dass jeder sich an diesen Verheißungen festklammern könnte. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben, dass sie nicht mit der Kehrichthake den Staub und den Strohhalme zusammensammeln, sondern dass sie das Leben haben und volle Genüge, dass sie alles haben, dass sie Freude haben. Dienet dem Herrn mit Freuden, sagt der Psalmist. Dafür ist Jesus gekommen. Und das will er jedem geben. Aber lasst uns zum Schluss kommen und den letzten geistlichen Stand betrachten. Und hier möchte ich mich einfach nur auf die Beschreibung beschränken. Die geistlich Gesunden, diejenigen, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die rein geblieben sind. Das sind Menschen, die das weiße Kleid bekommen haben, die reingewaschen sind durch Jesu Blut. Ihre Sünden warf Jesus ins Meer der Vergessenheit. Und was Jesus einmal vergeben hat, merkt euch das, daran denkt er nie mehr. Nie. Und wenn Zweifel, Anklagen und dergleichen kommen, Merkt euch das, was Jesus einmal vergeben hat, daran denkt er nie mehr. Sie sind würdig, mit Jesus zu wandeln, sagt uns Jesus in der Offenbarung. Und sie sind würdig, mit mir zu wandeln, denn sie sind es wert. Ihr Ziel ist es in ihrem Wandel mit dem Meister immer ähnlicher zu werden. Immer ähnlicher. Das sind Menschen. Und ich sage hier vielleicht etwas, das manchem schwer auf dem Magen liegen bleibt. Aber es ist so. Das sind Menschen, die ohne Sünde wandeln. Jesus sagt, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Ihre Kleider sind weiß. Durch ihre lebendige Beziehung mit Jesus erhalten sie die Kraft, über die Sünde zu herrschen. Wer dafür einen biblischen Beweis braucht, der lese bitte Römer Kapitel 6. Wir haben schon ein paar Verse zitiert, aber da wird es wunderschön beschrieben, wie Menschen über die Sünde herrschen können, wenn sie mit Jesus verbunden sind, wenn sie auferstanden sind zum neuen Leben. Und wisst ihr was, jetzt sage ich auch etwas Entscheidendes. Und wenn diese Menschen auch fallen, dann stehen sie wieder auf. Durch die Gnade Gottes. Nein, diese Menschen, sie sind bei weitem nicht perfekt. Absolut nicht. Sie machen auch Fehler. Und so manches Mal misslingt ihnen etwas. Aber sie haben einen Fürsprecher bei Gott. Und sie haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit ihren Schwachheiten. Wollt ihr das lesen? Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit erlangen. Was für ein herrliches Trostwort. Auch wenn so manches Mal etwas misslingt, sie dürfen hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Sie dürfen das gut machen. Sie stehen wieder auf und sie gehen weiter. Sie folgen Jesus nach. Oh, das sind Menschen, die die verloren gehende Welt lieben und denen die Menschen, die in der Welt leben, die ohne Gott sind, nah am Herzen sind, für diese beten und für diese einstehen, denen sie versuchen, das Evangelium näher zu bringen und zu zeigen, dass es diesen einen gibt, in dem das Heil ist. Das Heil der Seele. Und noch ein letzter Punkt. In diesen Menschen brennt noch die erste Liebe zu Gott. Ja, ihre Liebe zum Heiland, sie wächst. Sie wächst. Ich habe mal da auch so ein interessantes Beispiel gelesen. In einem Land lebte einst ein schönes und kluges Mädchen. Und jetzt dürfen die jungen Menschen etwas Besonderes lernen hier, vor allem die jungen Männer. Und viele angesehene Männer warben um ihre Liebe, doch keiner konnte ihr Herz gewinnen. Und eines Tages kamen wieder einmal drei junge Männer, um dem Mädchen ihre Zuneigung zu gestehen. Und sie sagte zu ihnen: Ich sehe, ihr meint es ehrlich und ihr alle drei seid liebenswert. Ich will euch eine Aufgabe stellen, um eure Liebe zu sehen, den Beweis eurer Liebe zu sehen oder die Art und Weise eurer Liebe zu sehen. Und dann sagte sie: Ich mag Blumen über die Maßen. Bringt mir jeder die Blumen, die seine Liebe und Treue beschreiben. Und dann sagte der Erste: Oh, das ist nicht schwer. Ich bringe dir den schönsten Blumenstrauß, den du je gesehen hast. Und der Zweite springte ein: Das ist wahrlich nicht schwer. Ich bringe dir nicht nur den schönsten, sondern auch den größten Blumenstrauß, den du je gesehen hast. Und wie es so ist in solchen Geschichten, nur der Dritte schwieg. Und dann nach einer Zeit, nach einigen Tagen, kommen sie wieder zu ihr und der Erste bringt ihr einen wunderschönen Blumenstrauß. Und der Zweite brachte ihr drei Wagenladungen voll mit Blumen. Den größten Blumenstrauß. Nur der Dritte hielt ein einziges Veilchen in seiner Hand. Und dann sagte das Mädchen zu dem Ersten: Ich sehe deine Liebe, sie ist prächtig, aber sie wird schnell vergehen, sie verwelkt. Und zu dem Zweiten sagte sie: Deine Liebe ist überwältigend, aber auch sie verblüht nach wenigen Tagen. Und dann fragte sie den Dritten: Und sag, was soll deine Blume? Meine Blume, sagte der Dritte, zeigt meine Liebe, teures Mädchen. Sie ist für andere unscheinbar, wie ein Veilchen am Wege. Aber sieh, ich habe es mit den Wurzeln ausgegraben, so dass es wachsen und gedeihen kann. Es wird nicht welken, sondern beständig in deinem Garten wachsen und sich vermehren. Und dem Dritten gab sie ihre Hand. Unsere Liebe zu Gott. Wenn sie gegründet ist auf Jesus Christus, wenn sie tief gewurzelt ist in Jesus Christus, dann wird sie wachsen. Sie wird gedeihen. Sie wird blühen. Warum? Weil wir, je mehr wir den Heiland kennenlernen, desto mehr müssen wir ihn lieben. Weil wir nur seine Gnade sehen, seine Hilfe sehen, seine Treue sehen. Oh, ich wünsche, dass wir solche Liebe zu Gott hätten, zu Jesus hätten, zu unserem Heiland. Ein dreifacher geistlicher Stand. Welchen hast du? Gottes Wille ist unsere geistliche Gesundheit. Er will, dass wir gesund sind. Dass unser Gott dienen nicht kümmerlich ist, sondern voller Freude. Und auch wenn wir so manches Mal durch Versuchungen, durch Schmerzen vielleicht gehen, so manches Mal etwas wehtut, aber gewurzelt in Jesus Christus, bleiben an ihm, standhaft sind und in der Seele gesund sind, Und Jesus ladet auch heute alle ein, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott gebe es jedem. Amen.